26 birds of people.
26 birds of people.
And now in season 23.
And now in season 23. Presented by 3BG. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 26 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 23 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by 3BG, bei 3BG, der 3 Banken Generali Investment Gesellschaft. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts.
Und mein 26. Gast in Season 23 ist Johanna Hager, Innenpolitikleiterin beim Kurier und ein Teil von Hager Tier, Autorenteam von Deadline und jetzt bei mir im Studio. Liebe Johanna, servus und herzlich willkommen.
Hallo Christian.
Ich bin nervös.
Warum?
Du hast so schlagfertig im Vorgespräch. Ich gebe zu, ich bin nervös. Der Peter Thier ist gerade gegangen. Wir haben uns kurz gemeinsam unterhalten. Es ist ein bisschen eine Fortsetzungsstory, diese 26. Folge in Season 23, weil die 25. Folge war der Peter Thier und ihr habt gemeinsam Deadline geschrieben. Da sprechen wir noch drüber. Ich bin noch immer begeistert, wie man gemeinsam ein Buch schreiben kann irgendwie. Aber Karrierewerdegang auch bei dir. Ich habe gelesen und ich bin jetzt kaum vorbereitet, weil das alles sehr, sehr schnell gegangen ist, dass du im Jahr 2002 dein Studium der Publizistik und Politikwissenschaft abgeschlossen hast und dann eine Diplomarbeit. Harald Schmidt, lass dich umarmen kurz, ich liebe ihn.
Über den Tisch umarmen wir uns natürlich noch immer, weil er ist unerreicht und bleibt unerreicht, auch wenn er schon lang nicht mehr auf Sat.1 gemeinsam mit Madame Nathalie unsere Abende verlängert hat.
Hast du leider das auch jeden Abend gehört?
Na, unbedingt. Ich habe sogar aufgenommen auf Video. Ich habe sie dann ausgewertet für die Diplomarbeit. Ich bin davon ausgegangen, dass Harald Schmidt ein moderner Clown ist. Leider gibt es diese modernen Clowns ja nicht mehr. Und ich glaube, dass die Schmähs oder den Humor, den er an den Tag gelegt hat, ja heute sowas von politisch inkorrekt wäre, dass nicht einmal das Gegenteil davon korrekt wäre.
Und das sagt die Innenpolitikleiterin. Aber du würdest dann heute noch immer anschauen, wenn er noch senden würde, viel Konjunktiv drin.
Ja, das würde ich. Ich schaue mir auch gelegentlich Dinge an, die er jetzt tut. Ich war auch in Dresden im Kulturpalast vor Jahren, habe ihn mir live angesehen. Er war ja auch einmal in Wien gemeinsam mit Michael Nirvarani. Man weiß ja, dass er ein besonders bekennender Thomas Bernhard-Fan ist. Also wer in Österreich die Ohren und Augen offen hat, der weiß, Harald Schmidt kann einem öfter, glaube ich, über den Weg laufen, nicht nur im Traumschiff.
Hast du im Traumschiff, ja genau, da ist ein bisschen was war er, der Kapitän, glaube ich, oder so?
Ja,
so, ja genau.
Man verzeiht ihm auch das.
Man verzeiht ihm das und na, ich weiß nicht, ob es ich ihm verzeihe, ich habe auf jeden Fall auch noch Videokassetten liegen, aber glaube ich keinen Videorekorder mehr. Hast du noch einen, der spielt?
Natürlich, ich habe noch ein Kassettendeck gehabt, wo man mit dem Finger dann reinfährt und umdrehen muss, wenn die Spule irgendwie aus... Ja, wir sind so alt, dass man auch Dinge aufnehmen kann wie Play und
Jünger, würde ich mal sagen.
Ja, aber mit Baujahr 79 kann man noch genau die analoge und digitale Welt zu beiden Seiten erleben, so wie das Testbild oder die Fernsehansagerinnen.
Oder den Bleistift bei der Audiokassette, ne?
Unbedingt. Oder eben der Finger hat es manchmal auch tun müssen.
Genau. Und dann, wenn man es wieder glättet, wenn es das Videoband, gell? Ach, das waren so Zeiten, dass ich habe ihn wirklich auch geliebt, ich habe ihn täglich geschaut. Frage ich jetzt eine Journalistin, was hat der Tag an ihm, an Harald Schmidt?
Das wahnsinnig Schnelle im Kopf, das unglaublich rasant pointierte Wissen, dass dahinter natürlich nicht nur er steht, sondern ein Dutzend großartiger Gagschreiberinnen und Gagschreiber, einer davon Benjamin von Struckert-Barre.
Auch als Autor natürlich berühmt geworden.
Was heißt, auch dann selber eine Legende, ist vielleicht in dem Alter zu viel gesagt, aber jedenfalls eine unnachahmliche literarische Größe geworden, Benjamin von Struckert-Barre, der dann mit Udo Lindenberg gemeinsame Sache gemacht hat. Harald Schmidt ist einfach so ein, das ist einer in 100 Jahren, die halt solche Dinge vollziehen können, genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, wie die Deutschen sagen, Freischnauze, das sagen zu können, was sich viele denken. Und er war für mich die Voraussetzung dafür, dass du viele Dinge wissen musstest, um überhaupt darüber lachen zu können. Das war die Challenge. Das ist heute nicht mehr gegeben. Und das hat Stefan Raab für mich auch nie erfüllt. Also die ganzen Late-Shows, die es dann im deutschsprachigen Fernsehen gab, haben nie an das herangereicht, was Dirty Harry geschafft hat.
Ja, ich finde, Stefan Raab war dann irgendwie die Überleitung zu Jackass, fast ein bisschen schon vom genau. Harald Schmidt.
Aber und mögen wir das? Nein, nicht
nein,
so.
Ich auch nicht ganz. Aber Helmut Zerlett war auch natürlich ein Traum. Und die Season, wo er den James Last-Imitator die ganze Zeit swingend gehabt hat, das war einfach ein Traum.
Wie gut du schnippen kannst.
Ja, schnippen mit der linken Hand, weil ich in der rechten nämlich das Mikrofon halte, um mit der Johanna Hager zu podcasten. Ja, Harald Schmidt, warst du mal im Publikum auch?
Ja.
Schön.
Ich wollte ihn ja unbedingt für meine Diplomarbeit, um jetzt ganz in die Tiefen meines studentischen Lebens vorzudringen, zum Interview bitten. Allein es gelang mir nicht, aber natürlich musste ich mir einmal in Köln in den Studios geben, wie das ist. Dann gibt es eine ganz andere Dimension. Das Ganze ist dann immer viel kleiner, beschaulicher, kürzer. Man ist trotzdem aufgeregt und sieht, wie es de facto hinter den Kulissen aussieht und dann vor den Fernsehbildschirmen möchte ich auch nicht missen, nein.
Hast du dich da irgendwie zu erkennen gegeben als ganz große Fangirl?
Nein, weil da sitzen nur Fangirls und Boys. Also,
genau, ne. Mein Buch wird übrigens Fanboy heißen und Harald Schmidt wird im Buch an mehreren Seiten auch erwähnt werden.
Hoffen wir, dass Harald Schmidt jetzt zuhört.
Ne, der hört immer zu bei meinen Folgen, das weiß ich, hoffe ich zumindest. Ja, du, was ich auch noch weiß von dir, ich habe gegoogelt und du bist eine von zwei, glaube ich, aus 550 Folgen, wo ich kein LinkedIn-Profil finde. Why?
Ha. Gute Frage. Ich werde oft danach gefragt. Ich bin auch sonst nicht auf Social Media zugegen, auch nicht mit irgendeinem Pseudonym. Ich durfte schon bei einem anderen Medium die Antwort darauf geben, weil das scheinbar sehr außergewöhnlich ist. Ich halte soziale Medien für dermaßen unsozial, dass ich mich dem nicht persönlich widme. Natürlich gibt es die ein oder anderen Inhalte, die ohne dies dann an dich herangetragen werden, weil sie zudem selber zur Nachricht gereichen. Mhm. Also nicht über sich selbst, sondern über Dritte. Die Innenpolitik ist ja mittlerweile voll davon, weil ja jede Regierende oder jeder Regierende oder überhaupt Politiker oder Menschen, die von sich reden machen wollen, ein Profil hat, ob LinkedIn oder X oder Blue Sky oder Instagram oder Facebook, sei dahingestellt. Mich findet man dort nicht. Deswegen fragst du mich jetzt danach.
Genau. Und ich glaube, die zweite Person war auch Journalistin von einem großen Medium auch und sie hat gesagt, sie mag sich in Wahrheit nicht zeigen mit irgendwelchen Leuten, über die sie schreibt. Auch habe ich auch so genommen als Punkt.
Ja. Ja, ich meine, alle Geschichten, die ich geschrieben habe, Interviewfotos, mit denen ich mit der Interviewpartnern drauf bin, dazu stehe ich ja, das ist ja Teil meines Berufes und in einer Zeit, in der wir leben, ist das ja auch gang und gäbe. Man findet ja auch Ton- und Bildmaterial, weil man eben einen öffentlichen Beruf ausübt, wo man in der Öffentlichkeit Stehende befragt. Aber ich gehe dem Schritt eben nicht bewusst. Ich habe nichts zu erzählen außerhalb dessen, was mein Beruf ist, deswegen unterlasse ich es.
Und was macht der kleine Christian, wenn er dann recherchiert, ein bisschen vorbereiten muss man sich ja doch, dann googelt er halt, wenn er LinkedIn nichts findet und da finde ich dann Eingabe, Vorname, Nachname Johanna Hager und der Top-Treffer Johanna Hager Halstuch. Was glaubst du, wie kommt es zu dem?
Dass der Mensch ein einfältig Wesen ist und sich denkt, mein Gott, wenn eine Frau immer mit einem Halstuch durch die Gegend rennt, dann muss es doch was Aufsicht haben. Also für alle, die das je darüber nachgedacht haben, nein, ich habe keine Wunde, keine Operation, es verdächt nichts. Es ist einfach eine Art und Weise, mich zu kleiden, wie ich das tue, seitdem ich, glaube ich, ein Teenager bin. Mhm. Und für alle, die das Klischee jetzt bedient wissen wollen, ja, ich komme aus Salzburg, ja, da tragen viele Menschen Barberjacken und Hemden und einen gewissen Teil dieser, möchte ich fast sagen, dieser Uniform habe ich nie abgelegt, obwohl ich schon seit Jahrzehnten in Wien lebe und meine Geburtsstadt nur mehr ganz selten besuche.
Mhm. Ich drücke dem ansässigen Fußballclub die Daumen, weil es mein Sohn auch tut. Und schauen wir mal, wie das ausgehen wird. Innenpolitikleiterin beim Kurier habe ich dich anmoderiert, aber ich weiß von Peter Thier, auf dem wir dann bei Deadline beim Buch noch zu sprechen kommen, dass du auch in der Finanzbranche tätig warst, in der Agenturbranche bei Scholder, an einer großen Adresse, so vor 20 Jahren. Was hast du dort gemacht?
Das war mein Beginn, weil in den Journalismus zu kommen oder dort Fuß zu fassen ist ein gar unmöglich Ding, wenn man kein Vitamin B hat. Zumindest war das bei mir damals so. Und wenn man aus Salzburg kommt und eben in Wien studiert und keine Kontakte mit Journalistinnen oder Journalisten hat, die sagen, könntest du mir irgendwie ein Volontariat verschaffen? Nein, da waren mehrere Lebensläufe, die irgendwo lagen und nie beantwortet wurden. Und dann ergab sich's, dass ich bei Scholder & Company beginnen durfte als Texterin und Konzeptionistin. Das waren ich habe die letzten Jahre oder die letzten Züge jener unglaublichen Zeit erlebt, wo es noch IPOs gab in Wien, wo es Roadshows gab, wo, ich will jetzt nicht sagen, Geld abgeschafft war, aber wo es halt in einer ganz anderen Dimension Veranstaltungen und eben Kapitalerhöhungen oder Börsegänge überhaupt gab. Die sind ja, glaube ich, mittlerweile in Wien an einer Hand abzuzählen, wenn überhaupt eigentlich de facto Christian Sachs einfach gar nicht.
Das letzte IPO war es 2019 und wir sind, auch wenn wir 26 sind, im siebten Jahr der Nullerjahre, ja, und haben.
How wonderful. Genau. Ja, also
aber hinter dir steht Palfinger und du hast das erwähnt, als Salzburgerin habe ich dann natürlich einen starken Connex auch zu Scholdern.
Ja, ja, immer und wieder kommuniziert. Und Palfinger war Kunde von Scholdern & Company und wir hatten einen Bund, also Scholdern gibt es dort nicht mehr, aber eines der schönsten Büros von Wien hieß es damals. Ich glaube, es bleibt immer noch so über 2 Stockwerke, möchte diese Zeit nicht missen, weil ich wahnsinnig viel gelernt habe, eben von der anderen Seite. Mhm. Und aber diese intrinsische Motivation vielleicht doch nicht nur zu texten und zu konzeptionieren für Firmen und mit viel Zahlen umgehen zu lernen und auch Geschäftsberichte gegenzulesen und Zahlen zu checken und zu wissen, wie viel Arbeit dahinter steckt, was dann andere bei einer Pressekonferenz einfach weghauen oder gar nicht annehmen. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Geschäftsberichte überhaupt noch gedruckt werden oder ob das mittlerweile alles…
Die werden
alles
schon noch gedruckt, da gibt es noch Fans und das ist wieder ein Wert geworden. Und Palfinger gewinnt gerne Preise mit dem Geschäftsbericht. Ja.
Na, das auch noch. Dann ja, und dann habe ich die Seiten wechseln können, als die Tageszeitung Österreich im Entstehen war und habe dort die Journalistenausbildung bekommen. Und ich muss auch wirklich sagen, genossen, ich habe dort wahnsinnig viel gelernt. Die Claudia Schanzer war damals die Ausbildnerin und hat es ermöglicht, dass man viele Menschen, wie zum Beispiel, ich kann mich noch erinnern, Boris Nemsitsch, Rudolf Hunsdorfer, viele, viele, die uns Rede und Antwort standen, wo wir einfach gelernt haben, worauf es ankommt. Und wir waren damals sehr viele, die mitbegonnen haben bei Österreich in der Friedrichstraße. Gibt jetzt nur mehr wenige, weil so wie in anderen Medienhäusern auch die Zahl der Journalistinnen und Journalisten leider aufgrund der Lage und auch aufgrund des sich in Frage stellens der Medien und überhaupt unseres Medienverhaltens nicht mehr der Beruf ist, wo Menschen viele Tausende Euro verdienen und ein tolles Leben leben, sondern sich manchmal umorientieren oder umschulen lassen müssen.
Jetzt muss ich jemand kurz schimpfen, liebgemeint, den ich in meinem Buch sehr lobe, nämlich deinen Ex-Kollegen Wolfgang Zeckert, der mitgegründet hat, auch bei Österreich damals mit den Fellner Brüdern. Der hat uns nämlich Wirtschaftsblatt damals von der wunderschönen Davidgasse Heller Zuckerlfabrik, cool für mich als Hobbymusiker, für die Fotos auch, ja, in die Geiselbergstraße gemacht und hat sich dann geschlichen und uns dort hinterlassen und ist in den 9. Bezirk gezogen und ich bin ihm dann nachgezogen irgendwie. Also nur das Beste über den Wolfgang Zeckert bis auf die eine Aktion. Aber Österreich sicher auch harte Schule im Journalismus gleich zu Beginn, oder? Von Stunde.
Ja, aber man möchte, also ich habe in Salzburg das ist jetzt nochmal was anderes, bei der Salzburger Volkszeitung und bei Salzburg TV, als es noch nicht Servus TV hieß, einzelne Sporen und über Wochen verdienen dürfen und gesehen, wie hart es ist und wie schnell man sein muss und wie hoch die Betriebstemperatur ist, damit du, Stichwort das Buch, auch Deadline, also wann du ein Anzeigen- oder Druckunterlagenschluss oder wann eine Sendung fertig sein muss. Und bei Österreich, man kann sich nicht vorstellen, da war von Online- und Push-Meldungen noch gar noch nicht so die Rede, sondern von einem täglichen Magazin, das wir rausgebracht haben, mit allen technischen Furchtbarkeiten, die damit einhergingen, weil natürlich nicht so funktioniert hat, wie wir das dachten. Und ein riesengroßer Newsroom, der voll besetzt war. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten mehr Menschen, als es Sitzplätze gab. Wie ich es damals genannt habe, ich saß in der Fansline gemeinsam mit Dieter Schmäler und vielen anderen großartigen Journalistinnen und Journalisten und ja, da lernt man Gas geben. Also bevor Österreich überhaupt erst am Markt war, wir schreiben das Jahr, in dem Natascha Kampusch entkommen ist, ihrem Peiniger, da merkt man, wie auch Boulevard einfach funktioniert und gut gemachter Boulevard ist einfach eine eigene Königsklasse, so wie die Bild-Zeitung beispielsweise. Und irgendwann kommt aber dann auch der Moment, wo man was anderes machen möchte oder darf. Und ich hatte die großartige Gelegenheit, dass eine Vakanz gegeben war in der Sonntag, im Sonntagressort des Kurier. Mhm. Damals war die Conny Bischofberger, die ja jetzt in der Krone seit Jahren die großen Interviews für Sonntag macht, meine Chefin. Die haben unbedingt eigentlich einen Mann gesucht, weil so viele Damen in der und Frauen und Kolleginnen in der Redaktion waren und haben sich dann, ich weiß nicht, vielleicht auch aufgrund meines bloßen Mundwerks, dann doch für mich
entschieden. Hals durch sich, ja.
Genau, jetzt wo du sagst.
Oder Harald Schmidt. Oder Harald Schmidt. Wir brauchen den Schmäh von dieser, ja, von dieser jungen Dame da unbedingt.
Ja. Aber was ich als eines der ersten Dinge dann dort tatsächlich gemacht habe, ist, wir haben, Leserinnen und Leser können sich vielleicht erinnern, wir haben den Geldberater gemacht. Also diese Finanz hat mich in einer Form nicht losgelassen von Schultern, weil ich, weil das doch unser Leben im Innersten zusammenhängt, immer diese Wissenslücken gegeben sind, die waren vor über 15 Jahren gegeben und wir erleben sie jetzt in der Politik. Alle rufen nach Finanzbildung und nach Unwissenheit, die irgendwie gestillt werden muss, damit die Menschen nicht bei Nullverzinsten Geld ihr das liegen lassen auf irgendwelchen Sparbüchern, sondern vielleicht sich doch irgendwo anders verdingen. Aber das ist in den letzten fast zwei Jahrzehnten wohl nicht geglückt. Vielleicht finden wir gerade eine Wissenslücke.
Das könntest du deinen politischen Kontakten als Innenpolitikleiterin im Stammbuch schreiben.
Das tue ich unentwegt, weil neben Feinz Lütjüssi Parks und anderen wird das nicht und nicht möglich. Und wir erleben ja gerade, wie einerseits Menschen Geld in Kryptowährungen geben, die sie nicht verstehen und gleichzeitig es brach liegen lassen bei, aber wem sage ich das? 0% Verzinsung.
Bei der Gelegenheit empfehle ich einen Podcast vom Kurier, nämlich Robert Gledorfer gemeinsam mit dem Kollegen Rüdiger Landgraf von Kronehit, mein Lieblings-Buddy-Podcast in Österreich. Die machen das
Liebe Grüße an die beiden an dieser Stelle.
Die machen das wirklich witzig. Ich durfte mal zu Gast sein, köstlich zum Unterhalten. Der Robert kommt immer zu spät, aber die Folgen sind immer leibernd, so wie ich das so als Hörer aller Folgen wahrgenommen habe. Dich hören auch immer wieder Audio. Natürlich, wo soll es zum Hören außer Audio? Was taugt dir dran? Reden ist, glaube ich, schon deins irgendwie.
Ja, zumal wir draufkommen, dass ganz vieles der medialen Rezeption mittlerweile, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Kopfhörer so schick sind und ganz viele, ich nenne sie immer Böpsels, also viele Menschen Böpsel. Mit Böpsels im Ohr, durch die Lande und in den öffentlichen Verkehrsmitteln sind, weniger Zeit dafür haben, Dinge zu lesen, wie man am vielen Scratchen und Switchen auf den, auf den Handys sieht und da irgendwie ein Like oder Dislike drauf tut und dazwischen einfach berauscht werden will und vielleicht sich auch einfach irgendwo anders hin bewegen will im Kopf. Ich weiß nicht, ob all die Podcasts, die gemacht werden, die auch manchmal über Stunden dauern, tatsächlich durchgehört werden, aber sie werden produziert, so wie wir jetzt sprechen und hoffentlich auch Hörerinnen und Hörer dafür interessieren. Und so obliegt es in der neuen Medienwelt uns allen irgendwie auf allen Kanälen zu versuchen, unsere Geschichten zu erzählen. Und so macht der Kurier das auch seit geraumer Zeit. Wir haben bald die 100. Folge der Milchbar, dem innenpolitischen Podcast des Kurier, wo wir einmal in der Woche darüber sprechen, was gerade Thema ist oder Thema werden könnte und versuchen zu analysieren, was Sache ist.
Ist gar nicht so leicht, so schnell einzureihen. Es ändert sich alles sekündlich natürlich. Ne?
Das wie du sagst.
Das ist an die Börsen natürlich auch importiert, diese ganze Sache exportiert in beide Richtungen. Das ist wirklich nur noch Wahnsinn momentan. Wie weit kann Harald Schmidt dir da helfen in deinem Tagesjob jetzt? Vielleicht pointiert da was einzureihen, was ohne Harald Schmidt nicht möglich wäre.
Also eine lustige Frage. Ich glaube, dass man auch den Humor.
Sonst keine andere gehabt
ich glaube, das geht darum, den Humor auch nicht zu verlieren bei all der Tristesse, den auch die Freude, auch so krude die Situation manchmal sein mag, egal ob wir in dem dritten Jahr der Rezession sind, ob wir, ob es den Medien nicht gut geht, ob sie in so einer sogenannten Transformation, wer dieses Wort noch hören will, sind, um sich neu zu erfinden. Wer diesen Beruf liebt, mag Geschichten erzählen und Menschen mag, der hat Spaß dran und der arbeitet dann vielleicht auch länger und beißt öfter rein und probiert neue Dinge aus und fürchtet sich nicht vor dem, was kommt, sondern macht gerade das, was da ist und bleibt dran und bleibt auch wacker und hat eine Haltung dazu und hält vielleicht auch das ein oder andere Mal dagegen und ist, wie es im österreichischen Dialekt heißt, goschert und redet zurück. Vielleicht kann man sich das, um auf deine Harald-Schmidt-Frage zu antworten, auch mal ein bisschen mit einem Augenzwinkern manchmal durchs Leben zu gehen, auch wenn es tough ist.
Jetzt geht er das innenpolitische Kabarett und Harald Schmidt war ja für mich kein Kabarettist in Wahrheit. Ne? War er nicht? Sie nickt jetzt auch verneinend irgendwie. Durchaus in eine andere Richtung. Manchmal, glaube ich, schon sehr schwer überhaupt irgendwie da. Kann man da connecten mit den Leuten überhaupt dann in manchen Sachfragen?
Bei den Interviewpartnern meinst du? Ah ja, das also wenn schon. Du Blickkontakt.
Hast dich lieb.
Nein, lieb sein ist ja keine Kategorie, aber du willst einfach in der, egal ob du eine Viertelstunde Zeit hast für ein Gespräch oder wie jetzt eine halbe, willst du in, es klingt jetzt ein bisschen abgeschmackt, aber in Beziehung treten und du willst was erfahren und unser Job ist es so wie deiner jetzt, aus mir vielleicht die ein oder andere Information zu holen, weil es dir wichtig oder relevant erscheint oder weil es dich interessiert und so geht's mir auch, sonst würde ich diesen Beruf ja nicht ausüben können.
Innenpolitikleiterin, seit wann darfst du diese Funktion begleiten
mit Halstuch? Fast zwei. nur das Halstuch war ausschlaggebend und fast zwei Jahre.
Also das Halstuch schon 4 Jahre und du 2 Jahre Innenpolitikleiterin. Nein, den Schmäh, den lasse ich jetzt stehen. Tut mir leid. Deadline. Wir sind beim Buch.
Ja.
Deadline in deinem Tagesgeschäft noch ein bisschen die Brücke. Ich habe das im Peter auch gefragt. Der war ja mal Journalist, früher auch. Deadline ist ein tägliches Thema, mit Dingen abgeben zu müssen, halbfertig, fertig, dann kommt der Podcast, dann kommt die Zeitung.
Dann denkst du schon am Morgen. Ja. Wir denken ja immer einen Tag voraus, also ich denke ja immer an Erscheinungstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Wir sind ja immer unserer Zeit voraus, deswegen weiß ich auch manchmal nicht, welcher Tag dann
glaube ich.
Ist.
Was ist heute?
Heute ist Dienstag und
wir senden am Mittwoch, genau. Das ist alles so schwer zum Verstehen, das ist so Meta.
Das ist so Meta und dann stell dir noch vor, was noch viel mehr Meta ist, wenn wir nicht nur eine unterschiedliche gedruckte Ausgaben haben, sondern ein E-Paper. Dieses E-Paper kann man mutieren, das heißt verändern, wenn sich in der Zwischenzeit was getan haben sollte. Und dann haben wir 24/7 das World Wide Web. Und dann wird es dir dazwischen schwindelig, weil dann gibt es nämlich gar keine Deadline mehr, sondern da heißt es nur, wer macht die Geschichte und wann kommt der Push und warum war der Push von den anderen schneller als der unsrige. Und dann kannst du noch darüber urteilen, ob der Push dann aufgegangen ist und die Klicks ausreichen und du mit irgendwas in den Rankings, sei es in der Reichweite oder bei den Abos nach oben gehst. Also Deadline ist ja noch ein, das ist ja noch aus der Kindergartenzeit des Journalismus, jetzt sind wir ja mittlerweile ganz woanders.
Inwieweit schwingt da in deinem Job FOMO mit, wenn du irgendeine Geschichte hast, dann war gerade die Abgabe, dann wird es am liebsten schon wieder irgendwann muss man ja auch aus
muss man das?
Nehmen, muss man nicht? Also an der Börse ist dann doch wieder fein, dass die irgendwann vorbei ist. Man wirft mir eh vor, ich sei ein Workaholic.
Aber ich habe jetzt gerade so im, ich habe jetzt jüngst lief im Fernsehen, sowas gibt es auch noch, der Wolf of Wall Street. Und wer diesen Film kennt und wer das Original kennt und wer weiß, die brennen in dem Fall halt einfach für Geld, Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Dann hörst du nachher nicht auf. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir irgendwann ausklinke und sage, ich muss jetzt Digital Detox machen und ich konsumiere jetzt keine Nachrichten, weil mir ist alles zu viel. Ich erachte den Beruf auch so, dass wenn wir auch schwierige Zeiten haben, ich rede jetzt nicht von Ibiza, sondern wir haben ja auch ganz furchtbare Dinge erlebt, die schönerweise, ich glaube, vor Holz vorbei sind, als es, ich weiß nicht, im Bataclan oder anderswo so Anschläge gab und du denkst dir, wann könnte das passieren oder am Breitscheidplatz. Und ich erachte es immer so, in dem Moment, wo du die Dinge, oder wir hatten jetzt jüngst ein innenpolitisches Beispiel, ja, wir reden über die SOS-Kinderdörfer und den Missbrauch und die Aufarbeitung dessen. Und wie wichtig der Journalismus ist, der in dem Fall von den Kollegen vom Falter aufgedeckt wurde. Und indem du das tust und weiter recherchierst und Podcasts darüber machst, haben wir ja das Privileg, dass quasi das Gesehene oder das Beschriebene zu verarbeiten. Also es ist ja wie andere, wie wenn Kameramenschen sagen, mein Filter war, dass ich die Kamera, sei es jetzt die Fotokamera oder die Filmkamera vor mir hatte, ist es der Filter, um damit umzugehen. Ich glaube, diesen Beruf, ich mag ihn einfach so sehr, ich mag eigentlich nicht abschalten dazwischen. Oder es belastet mich nicht, um es umgekehrt zu formulieren.
Du hast das Wort Mutation schon erwähnt, das ist auch irgendwie so ein typisches Medienwort. Deadline ist in Wahrheit auch, kommt natürlich sehr, sehr stark vor, täglich in den Medien. Ihr habt einen gemeinsamen Buch-Erstling geschrieben, ihr, Peter Thier und du, Johanna Hager. Gemeinsamer Buch-Erstling, gibt es auch ein Solo-Buch von dir oder mehrere vorher?
Nein.
Nein, also es ist dein Buch-Erstling und zugleich der gemeinsame Buch-Erstling.
Und er hätte ganz anders heißen sollen.
Ich weiß aus dem Vorgespräch, wie er heißen hätte sollen und darüber reden wir jetzt doch, weil es nämlich auch ein Originalwort aus dem Medienspeech.
Piepen wir es jetzt aus oder sprichst du es aus?
Ich spreche es aus, Hurenkind. Ja, dein Buchtitel
Ja.
Was ist ein Hurenkind? Das müssen wir ja sanft auflösen in Wahrheit.
Ja, also wir haben jetzt gelernt, was Deadline ist, nämlich dass es einen Einsendeschluss gleichsam gibt und einen zu diesem Termin oder zu dieser Uhrzeit etwas fertig sein muss. Und Hurenkind besagt in der alten Drucker- und Setzersprache, wenn du dir ein Layout vorstellst oder einen Zeilensatz, dann das etwas abtrennt in der oberen Zeile, was unschön wirkt. Mhm. Ein sogenanntes Hurenkind. Dieses Wort kommt auch, also erstens wird es noch einmal expliziter beschrieben im Buch.
Mhm. Und, das kommt vor, schön.
Ja, nicht nur einmal, und es, weil es in einer Form eines Graffitos vorkommt, wovon sich eine der Protagonistinnen besonders angesprochen fühlt. Und zwar nicht, weil sie selber ein Hurenkind im Schreiben produziert hat, sondern weil sie sich als ausgespucktes Wesen innerhalb der Branche fühlt.
Jetzt habe ich da vor mir liegend das Cover, Hagertier, mhm. Deadline, so ein bisschen nächtliche Situation, man schaut in Redaktionsstuben oder irgendwo rein. Mhm. Ich habe es erst vor kurzem, vor 30 Minuten von Peter bekommen. Ich denke mal, wenn das Hurenkind heißen wird, würde es mir weniger Angst machen irgendwie. Das ist weniger Thriller irgendwie.
Dann ist es ja gut, dass es Deadline heißt.
Es heißt Deadline. Ich bitte nicht zu viel spoilern. Ich habe noch eine Frage. Seid ihr eigentlich zusammen, der Peter und du?
Nein.
Genau, das weiß ich auch, aber ich glaube, das ist wichtig für das Buch, um es zu verstehen, wie man gemeinsam ein Buch schreiben kann, jetzt, wenn man nicht zusammen ist. Das
da bin ich dir jetzt die große Antwort geben, dass es so ist wie bei, ich kann nur die umgekehrte Frage stellen, nachdem ich noch nie ein Buch geschrieben habe, außer jenes mit dem Peter, weiß ich nicht, wie es ist, ein Buch allein zu schreiben. Mhm. Und wir hatten die Idee dazu, weil wir aus unterschiedlichen Welten kommen, die aber doch miteinander kommunizierende Gefäße sind, also die PR oder die Kommunikation und das die Medien oder die Medienhäuser. Und wenn man dann so klare Vorstellungen hat von Anna und Roxanne, und mhm. das sind die Protagonistinnen, und klare Bilder eben hat, die hoffentlich bei dem einen oder anderen Leser, der hat uns das schon als Feedback gegeben, relativ plastisch vorkommen, wenn du es liest, und es ließe sich schnell lesen, was schön ist, dann ist es gar nicht so schwierig. Dann schreibt einer das Kapitel und der andere, und dann wechselt man sich ab und dann findet man einen Fehler und dann muss der andere den Fehler akzeptieren und dann poliert man das glatt und irgendwann kommt man dann drauf, ich würde jetzt gerne das andere Kapitel schreiben, also schreibt dann der andere das Kapitel, weil man die gleiche Geschichte erzählen will.
Und habt ihr eigentlich vorher gewusst, wo ihr hin wollt, oder war das irgendwie wie so ein bisschen so gut gegen Nordwind, jetzt nicht als Liebesgeschichte, also so wie ein E-Mail-Verkehr, der dann gewachsen ist?
Ja, auch mit der professionellen Hilfe der Edition A, die dann unbedingt zum Beispiel uns abgeraten hat, das Buch Hurenkind zu nennen.
Ja, hätte ich auch gemacht, glaube ich. Obwohl, der cool ist, der Titel. Aber
und vielleicht kommt da noch was. Und das andere ist, weil man natürlich eine Anleitung braucht, die da heißt, es hätte ja theoretisch praktisch auch ein Sachbuch werden können, aber wer will denn ein Sachbuch über die Kommunikation werden, lesen? Und deshalb, genau.
Ich habe gegähnt. Ja,
genau, und deswegen kommen da auch unflätige Worte drin vor, komische.
Die nennst du jetzt oder soll ich nennen? Jeder eins, oder?
Beil, ja. Und dann gibt es das Pendant dazu, die heißen Gredeln.
Gredeln kannte ich gar nicht.
Ja, es ist ein stummes Tier beim Beilen. Man sind einfach Kraftausdrücke oder Schimpfworte für Menschen, die den beiden nicht behagen, so wie das Hurenkind oder so wie überhaupt die Umgangsformen, wenn man den Chefredakteur sieht oder wie auch fürsorglich und eigentlich die viel besseren Zuhörer beispielsweise Barkeeper sind, die viel vom Leben verstehen.
Die müssen ja, ne?
Im besten Fall müssen sie. Wir sollten über Barkeeper-Bücher vielleicht mal schreiben.
Kommt Hagertier, Barkeeper. Kann ich mir gut vorstellen.
Dafür trinke ich nicht einmal, aber ja.
Magst du ein Glas Wein?
Nein, danke. Nein, okay. Ich bin auf das Anti-Klischee, ich trinke keinen Alkohol. Auch das zieht immer viele Fragen nach sich, aber es gibt auch Journalisten, die keinen Alkohol trinken.
Bei mir liegt der Frukade oder Eierlikör da, als großer Hermes-Fettberg-Fan liegt das Buch da immer vor mir, aber ich möchte halt meine Business-Gäste nicht mit Alkohol öffentlich konfrontieren.
Großartig.
Und unterm Tisch gibt's da, okay, wie auch immer. Roxanne und Anna sind die Hauptprotagonistinnen, zwei Frauen. Steckt da ein bisschen Johanna in einer der beiden drinnen?
Nein, es steckt sehr viel Wahrnehmung. Aber,
sehr viel Peter drin, ne?
Das ist eine weibliche Seite. Nein, es geht einfach um sehr viele Dinge, die uns widerfahren, Menschen, die uns begegnet sind, mit der großen Annahme, dass das jederzeit überall passieren kann, was dort passiert. Und die ein oder andere Charaktereigenschaft dem ein oder anderen vielleicht nicht ganz unbekannt sein dürfte. Aber nein, ich bin weder die eine noch die andere.
Kurz fürs Kopfkino unserer Zuhörerinnen. Ein Satz zu Roxane und ein Satz zu Anna, bitte. Wer sind die beiden?
Roxane ist eine junge Frau, die karrierebewusst ist und irgendwann mit allen Wassern gewaschen ihr Ding durchzieht. Mhm. Und Anna ist eine vermeintlich mit allen Wassern gewaschene, renommierte Journalistin, die von jetzt auf gleich aus dem System geschmissen wird. Allerdings die, die sie aus dem System schmeißen, rechnen nicht damit, wie zäh und ehrgeizig sie ist.
Also ich bin schon so gespannt, ich möchte mich nicht allzu viel weiter spoilern lassen. Ein Punkt nur, in Deadline steckt Dead drinnen. Gibt es auch Tote im Buch?
Jetzt. Was glaubst du?
Ja.
Ja. Ja, okay. Kann ich das? Nein,
umso spannender, ja, umso spannender. Ich habe das dem
gerade
Peter
ein,
auch schon
ja, zu ja, deutschem Wasser.
Ja, ist gut. Ja, genau, ja, zu deutschem Wasser. Mein Gott, nach Harald Schmidt aus den 90ern.
Jetzt muss er Schluck auf haben.
Ja, Hagertier, das klingt fast nach einem Brand.
Ja, da gibt es ja einen Charakter auch im Buch, der PR-Profi Wolfgang Nilius. Könnte sein, dass ein bisschen Nilius in dem Autoren-Duo-Titel drinnen ist, weil wir es nicht dabei belassen, dieses eine Buch nur allein geschrieben zu haben. Also, okay,
na spannend. Ich habe das dem Peter auch schon gefragt und bin gespannt, was du jetzt sagst in Richtung Hörbuch. Gibt es da irgendwelche Ideen?
Interessant, dass du uns drauf bringst, um das Buch an den Mann und die Frau zu bringen, haben wir ja so einen Mini-Podcast-Episoden gemacht. Das hat auch eine Bewandtnis, die, wer immer dieses Buch gerne kaufen will, sich schenken lassen will, auch eine Erklärung dafür bekommt, weil wir nicht nur davon sprechen in deinem Podcast, wie wichtig Podcasts sind, sondern dass man sich auf diese eine oder andere Weise Gehör verschafft. Daraus ein Hörbuch zu machen, könnte sein, wenn ich jetzt länger drüber nachdenke, oder wir machen einfach was Neues.
Bin gespannt. Ich glaube, den Kurier, den braucht man nicht großartig vorstellen in Österreich, den stelle ich schon in die Shownotes natürlich. Und dann diese Teaser-Folgen, ist das jetzt Audio oder Video? Ich habe es nicht ganz verstanden.
Beides. Nein, es ist aber eine Videopodcast. Und mittlerweile ist es ja so, dass es nicht reicht, dass es dir, so wie bei uns beiden, aber das wird hoffentlich unbedingt reichen, uns zugehört wird, sondern dass man immer auch sehen will, wie diese Menschen aussehen, die ein Mikro in der Hand und einen Kopfhörer haben.
Und welches Halstuch? Na, ich wehre mich. Ich gebe zu viele Leute fragen, magst du nicht Video machen? Nein, da muss ich mich wieder in den Spiegel schauen. Ich liebe es einfach nur zu reden irgendwie. Ja, es ist einfach das Unterschwellige an der Börse. Ich sage immer, da muss man mich nicht sehen. Aber es macht Spaß, alles so. Und wie bist du jetzt, ich glaube 10. Jänner lese ich da irgendwo, habt ihr gepublished, die Deadline. Wie bist du so zufrieden jetzt, 2 Monate später? Wir nehmen am 10. März auf.
Ich finde es großartig, dass Menschen überhaupt zu einem Buch greifen, das diesen Titel trägt, Wer bestimmt die Wahrheit? Es ist sehr ungewöhnlich und immer wieder aufs Neue, wenn man in eine Buchhandlung geht und das Buch liegen sieht, man sich irgendwie selber zwicken muss und sagen, hey, das ist ja tatsächlich, also da haben wir was geschafft. Und es ist besonders bemerkenswert gewesen bei der Buchpräsentation, die wir gemeinsam mit der Moderation durch die tolle Claudia Reiterer machen durften, dass so viele Menschen da waren. Und es ist ein sehr besonderes Gefühl, das eigene, geschriebene, gebundene signieren zu dürfen. Das muss ich sagen, das ist ein ganz eigenes Erlebnis. Manche, die schon Bücher geschrieben haben, sagen, jetzt hast du auch eine ISBN-Nummer.
Ich freue mich auch auf meine. Und gehst du auch hin und wieder zum Moraba so kontrollieren, ob es eh brav liegt?
Das kann ich jetzt natürlich nicht verraten.
Das kann man nicht verraten. Aber macht man
nein, aber man hat einen, natürlich, man hat etwas gemacht und man hofft, dass man freut sich über wirklich jeden und jede, die eine Replik gibt und auch sagt, ich habe das einen Topfen gefunden oder hast du das geschrieben oder war das der Peter oder warum ist das so klischeebeladen oder warum geht das nicht weiter oder stimmt das wirklich so? Also wenn sich Menschen mit deinem eigenen Tun befassen, was jetzt nicht ursächlich was mit deiner Arbeit zu tun hat, nämlich dem Kurier, sondern weil man es ja aus freien Stücken gemacht hat, ohne, wie wir wissen, man müsste so wahnsinnig viele Stück Exemplare verkaufen. Man macht das nicht, um Geld zu verdienen oder berühmt definitiv zu werden, sondern weil man eine Geschichte erzählen wollte.
Und dann habe ich jetzt nebenbei noch geschaut, ich hoffe, ich habe aufgepasst, aber ich behaupte mal, Deadline online kaufen, da finde ich Thalia als Top-Treffer. Das werden wir in die Shownotes verlinken und das nehmen wir auch,
sehr
oder?
Sehr gerne. Man kann es sowohl kaufen in gedruckter Form, als auch, als wer es runterladen will und keine Seiten umblättern will, gibt es das auch als E-Book. Und vielleicht, Christian, hast du uns draufgebracht, vielleicht gibt es das nochmal zum ganz Nachhören.
Nachhören als Hörbuch. Also ihr habt beide Hörbuch. Stimmen, das kann ich sagen. Peter war gerade da, dem habe ich es auf den Weg mitgegeben. Dir gebe ich es auch unbedingt auf den Weg mit. Und viva Harald Schmidt und viva Deadline. Liebe, liebe, liebe Johanna, es war mein Volksfest. Ich freue mich aufs Buch, das ist mein Wochenendprogramm. Und danke, dass das so spontan geklappt hat. Ich freue mich, ein Buch horizontal in zwei Börse-People-Folgen auch ein bisschen weitererzählt haben zu dürfen, wenn das jetzt der deutscher Satz war. Und sage an euch da draußen, gebt euch das, schön ist es und fetzig wird es sicher auch sein. Ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Danke, lieber Christian.
Das war eine der dämlichsten Abmoderationen von mir, aber ich glaube, man hat es verstanden. Tschüss und Baba. Drei Banken, Generali, Investmentgesellschaft.